Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Roadbike-Redakteur und mit mir dabei sind heute meine Roadbike-Redakteurskollegen
Christian
und Erik.
Hallo. Wunderbar. Und Servus. Ihr könnt es euch denken, heute ist das Thema die Tour de France. Unsere WhatsApp-Chatgruppe ist gestern und vorgestern vor allen Dingen heiß gelaufen, am Samstag, am Tag des letzten Zeitfahrens. Und ja, Jungs, habt ihr schon verarbeitet, was da am Wochenende passiert ist?
Nee, immer noch geflasht. Immer noch geschockt.
Geschockt? Das heißt, es war für dich komplett...
komplett unerwartet, der Samstag.
Okay, ja.
Also, ja.
Du hattest Roglic einfach so unantastbar vorne gesehen. Das hatte ich.
Also gerade im Zeitfahren. Also ich hätte schon Pogacar zugetraut, dass er Roglic schlägt im Zeitfahren, aber nicht, dass er ihm 2 Minuten abnimmt und somit noch das Gelbe übernehmen kann. Mhm.
Christian, wie war es bei dir?
Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also ich meine, ich weiß noch, in der Übertragung vorher hieß es nach dem Motto, der Pogacar müsste sich eigentlich Vorsprung auf Roglic rausfahren vom Zeitfahren, wenn er irgendwas reißen will. Und man hat irgendwie den Eindruck, der war mit Platz 2 eigentlich schon super happy, dass der jetzt da nicht nur irgendwie mordsmäßig was riskiert und dass der dann so einen raushaut, das war dann schon echt, echt überraschend. Und ich meine, wenn man es dann mal aus der Sicht des Zuschauers betrachtet, spannender und besser kann es ja gar nicht enden. Also wenn wirklich bis zum letzten Tag da diese Spannung ist. Mhm. Und vor allem, als sich dann beim Zeitfahren ja relativ schnell abgezeichnet hat, dass er aufholen kann. Mhm. Auch wenn in diesen Dimensionen natürlich nicht erwartet war. Und ich meine, die letzten Tourzeitfahren zu Ineos-Sky-Zeiten war das ja immer so, ja, okay, da wird das bestätigt, was vorher sich schon ganz klar abgezeichnet hat und hinten vielleicht Podium rauf, runter, noch ein paar leichtere Verschiebungen, aber halt nicht dass das Gesamt, dass man nochmal so deutlich über den Haufen geworfen wird.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht den Klugscheißer geben, aber ich hatte ja auch vor, in den Tagen davor hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, also wenn ich Roglic wäre, würde ich auf Pogacar versuchen, noch ein bisschen Zeit rauszufahren, aber das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Jetzt hat der Eddy Merckx in L'Equipe ein Interview gegeben und Jumbo Visma vorgeworfen, ein dummes Rennen gefahren zu sein, weil sie Pogacar halt so nah dran gelassen haben und nicht vorher versucht haben, noch stärker ihn abzuhängen und Zeit zu gewinnen. Hat der Kannibale recht oder ist es im Nachhinein eben immer leichter gesagt?
Es ist natürlich im Nachhinein leichter gesagt. Ich glaube auch, dass die, ich weiß nicht, ob sie den Pogacar so ein bisschen unterschätzt haben einfach, was der für ein Zeitfahren raushauen kann. Mhm. Ich glaube, die waren halt, hey, der Roglic war eine Minute weg. Roglic ist als starker Zeitfahrer bekannt, ich meine, es ging bergauf, aber ich meine, der hat sich jetzt auch in den ganzen Tagen und Wochen ja eigentlich keine Blöße gegeben, der hat ein starkes Team um sich rum gehabt, also von daher sah ich jetzt, dass man sagt, okay, da muss man nochmal all-in gehen, um dem noch irgendwo 30 Sekunden drauf zu packen. Ich meine, der hatte eine Minute Vorsprung vom Zeitfahren, was 36 Kilometer lang ist. Das weiß ich nicht, ob man das noch hätte riskieren müssen. Klar, hinterher lässt sich das natürlich gut sagen, aber
ich glaube, dass Eddy Merckx auf diese 8. Etappe am Hiresrot anspricht, wo Roglic ja bei einer Attacke von Pogacar erst mitfährt und dann ja die beiden.
Dann lässt er ihn auf einmal fahren.
Genau, sich beide so ein bisschen angucken, dann werden sie wieder eingeholt und dann fährt Pogacar nochmal los und dann sagt sich Roglic, ja gut, dann fahr halt. Mhm. Man muss natürlich sagen, am Berg haben die sich, glaube ich, über diese 3 Wochen wenig genommen. Also da war mal der eine leicht vorn, mal der andere. Pogacar hatte halt diesen Rückstand durch die Windkanten-Etappe auf Etappe 7, wo er ja eine Minute 21 auf Roglic verloren hat, was auch jetzt nicht unbedingt seine Schuld war, denn direkt vor ihm ist kurz vorher ein Sturz passiert und er war halt aufgehalten. Und von daher muss man sagen, hat halt letztlich der Stärkste gewonnen. Und ich meine, Roglic und letztes Zeitfahren, das hat auch schon so ein bisschen Tradition, ne? Also 2018 hat er ja da noch das Podium verloren, auch auf einem schweren Zeitfahrkurs. Und 2019 beim Giro hat er dann am letzten Tag im Zeitfahren auch alles andere als gut ausgesehen. Also, ja, so letzter Tag und Zeitfahren ist scheinbar nicht die Lieblingskonstellation von Primoz Roglic zu sein.
Meinst du, dass bei ihm im Kopf eine Rolle gespielt, dass er irgendwie sich da nicht fokussieren konnte oder dass er einfach Angst hatte?
Würde ich gar also nicht mal ausschließen. Also er konnte ja nur verlieren letztlich in dem Zeitfahren. Pogacar konnte eigentlich nur gewinnen. Er konnte halt sagen, ich fahre halt Vollgas los und dann gucken wir mal, was passiert. Weil auf den dritten Platz zurückfallen wird er wahrscheinlich, wäre er wahrscheinlich nicht mehr. Der hätte schon einiges schieflaufen müssen. Ich weiß nicht, ob bei Roglic dann irgendwie so Nervosität, dann schläfst du vielleicht ein bisschen schlecht, hast ein bisschen flauen Magen, hast halt vorher dein Team 3 Wochen lang arbeiten lassen und jetzt musst du es halt alleine irgendwie eintüten.
Es heißt ja, dass er am Tag selbst, am Tag des Zeitfahrens noch gut drauf war morgens, dass er Witze gemacht hat, dass er auch relativ entspannt wirkte.
Geil,
auf dem gut. Auf dem Fahrrad habe ich den Eindruck gehabt, saß auch wirklich so, da saß er irgendwie verkrampft und das war ein anderer Roglic, als man ihn die ganzen 3 Wochen über gesehen hatte. Also er war wirklich sehr souverän aufgetreten über das ganze Rennen und im Zeitfahren hatte ich dann auch den Eindruck, der merkt schon irgendwie, das läuft irgendwie nicht. Und der hat irgendwie die Kurbel mit so einer hohen Trittfrequenz, auch am Berg, das hat er zwar immer gemacht, aber ich hatte wirklich den Eindruck, der ist irgendwie gar nicht vorangekommen. Also ich wollte immer reinrufen, jetzt schalt mal einen Gang dicker, jetzt fahr mal schnell, aber
Ja, ich war ein bisschen schockiert, als ich den gesehen habe. Also wie schäppt der denn auch im Ziel aus, saß er mit dem Helm oben irgendwie auf der Stirn, als hätte er irgendwie einen heißen Kopf, die Arme so in bester Froome-Manier nach außen und den Rücken so durchgedrückt, der saß echt wie letzter Honk auf dem Rad. Also wenn du den Gegenschnitt gesehen hast, wie der Pogacar da hochgefahren ist, relativ souverän.
Ein Stilist
und der Roglic sitzt da echt wie ein Schluck Wasser in der Kurve auf dem Rad und denkst, ey, ist... Wenn du die Bilder siehst, denkst du, der kommt auf Platz 50 an mit 10 Minuten Rückstand. Ich meine, der ist ja immer noch Fünfter geworden. Ich meine, das darf man dann auch wiederum nicht vergessen. So scheiße, wie der aussah, das war ja schon jetzt auch kein ganz schlechtes Zeitfahren. Ich meine, das ist Platz 5 bei der Tour. Gut, das fahren nicht alle dann auf Vollgas, aber das ist dann schon eine Hausnummer. Und trotzdem sieht er aus wie der Kreidebleich, der bei dem Ziel fährt. Der hat halt alles aus sich rausgeholt. Ging halt einfach nicht mehr und irgendwie, ich hatte ja zwischenzeitlich gedacht, er hat irgendwie was Schlechtes gegessen oder dann doch einen Infekt, den er bis dahin irgendwie unterdrücken konnte, der dann kurz vor Schluss doch noch zuhaut, also da war ich schon echt relativ schockiert, als ich den gesehen habe.
Was natürlich auch eine Rolle gespielt haben kann, als Emanuel Buchmann im Zeitfahren gerade losgefahren war, hat man im Fernsehen gesehen, wie die Kommissäre von der UCI bei Roglic das Rad vermessen haben, also es soll wohl Roglics Rad gewesen sein. Und da hat man gesehen, dass der Sattel ungefähr 3 bis 4 Zentimeter hinter dem Tretlager war und es müssen ja mindestens 5 Zentimeter sein. Weiß ich jetzt nicht, ob man das einfach nur an dem Morgen falsch zusammengeschraubt hat oder ob Roglic jetzt die ganzen letzten Monate mit einer falschen Sattelposition, also mit einer nicht legalen Sattelposition trainiert hat, das Zeitfahren und jetzt irgendwie ihm die Kommissäre gesagt haben, du Freund, dein Sattel muss aber 2 Zentimeter weiter nach hinten. Das macht er dann auch nochmal was, dass dir dann auf einmal, keine Ahnung, 10, 15, 20 Watt fehlen und dann ja, verlierst du halt so ein Zeitfahren auch. Weiß ich nicht, ob das eine Rolle gespielt hat. Könnte ich mir aber vorstellen, wenn sich das bewahrheitet, dass seine Position nicht gestimmt hat.
Auf jeden Fall, das kann man doch definitiv festhalten, ein Herzschlagfinale, eine extrem spannende Tour. Wie habt ihr das erlebt? Habt ihr mitgefiebert die ganzen 3 Wochen? Das war ja jetzt durch Corona bedingt auch eine ungewöhnliche Tour de France, ungewöhnlicher Zeitpunkt und ungewöhnliche Vorbereitung für die Fahrer. Wie war das für euch als Zuschauer und Fans? Habt ihr da mitgefiebert die ganze Zeit? Oder war das irgendwie so, ja, läuft halt im Hintergrund?
Ich hatte manchmal,
oder läuft gar nicht?
Ich hatte manchmal zwischendrin immer mal wieder so für mich selber dieses Gefühl, ach stimmt, ist ja Corona. Also jetzt so beim Angucken der Tour habe ich eigentlich keinen Unterschied bemerkt. Also natürlich, wenn man dann so Interviews eingespielt wurden vor dem Start, wo die Fahrer eine Maske getragen haben, wo die Mikrofone dann irgendwie in Tüten eingepackt waren, da wurde einem das immer bewusst, aber so im Rennen war das für mich eine Tour wie jeder andere auch.
Ja, also ich muss sagen, also mitgefiebert habe ich auch schon, wobei ich zwischenzeitlich so, hatte man den Eindruck, okay, Ineos ist halt abgemeldet und jetzt macht Jumbo Visma quasi das Ineos-Programm, die fahren die Ausscheidungsfahren den Berg rauf, bis hinten alle abplatzen und Roglic tritt halt, keine Ahnung, 300, 400 Meter vom Ziel an und holt sich noch 10 extra Sekunden zusammen mit den Bonussekunden, fährt das Ding souverän nach Hause und quasi da brennt nichts mehr an. Ich meine, da gab es ja zwar noch viele andere Geschichten so drumherum, aber so das Gesamtklassement war ja relativ schnell, sah es ja so aus, als ob Roglic das ziemlich souverän im Griff hatte. Weil da gab es jetzt auch wenige, sag mal, ernsthafte Konkurrenten, die ihn jetzt dann in den doch vielen Bergetappen mal wirklich rausgefordert hätten oder in der Lage waren, vorne ordentlich Gas zu geben. Es war immer mal so kleine Schlaglichter, aber da war ja nichts, wo es wirklich ein Kampf war. Der Pogacar hat sich ja sehr clever eigentlich auch im Hintergrund gehalten und dann das Ding sozusagen kurz vor knapp dann abgeschossen. Von daher war ich zwischendrin das Gesamtklassement nicht so spannend irgendwie. Das wurde erst hinten raus und dafür gab es halt die unfassbar vielen anderen kleinen Geschichten. Hier der Mark Hirschi, der da am Ende auch kämpferischster Fahrer wurde, der seine Kämpfe gefochten hat. Aber da gab es schon auch viel Spannendes drumherum.
Hm. Also ich fand's von Gesamtklassement war ich eigentlich sehr begeistert, dass zwischenzeitlich es wirklich ja extrem eng war. Ich glaube, es waren ja schon drei Bergetappen oder so und dann waren immer noch die ersten 10 Fahrer innerhalb von anderthalb Minuten. Also das fand ich schon spannend. Es ist, aber ich gebe dir recht, daraus ist nichts entstanden, weil Jumbo das natürlich extrem dominiert hat, dass halt alle attackieren und alle spielen eine ernsthafte Rolle jetzt um Gelb. Also es war sehr, sehr eng, aber es war deswegen kein extrem enger Kampf. Weil Jumbo natürlich auch einfach durch die Geschwindigkeiten, die sie am Berg gefahren sind, verhindert haben, dass es dazu kommt. Also es war kein Attackenfestival. Das fand ich vor allen Dingen an dem einen, bei der einen Etappe, da war am Ende so ein, das war kurz vorm Ziel, danach kamen noch so 6-7 Kilometer, es war keine richtige Bergankunft, aber es war so 6-7 Kilometer relativ steiler Anstieg, auch steiler als in den Pyrenäen und da dachte ich, okay, da geht auf jeden Fall was und an dem Tag wurde zum Beispiel überhaupt nicht attackiert.
Du meinst die 6. Etappe?
Das war, ja. War das die 6. erst?
Was ist der Anstieg? Mon Aigual, wo Luzenko gewonnen hat, der Ausreißer.
Ja, ja, genau, den Luzenko-Sieg, den meine ich. Ich dachte, das wäre schon nach den Pyrenäen gewesen. Aber da dachte ich zum Beispiel, da war es super eng zusammen und da dachte ich, okay, das wird der erste Schlagabtausch, da geht es richtig zur Sache. Und da passierte halt original gar nichts. Also
vorne das hat mich dann 2-3 Fluchtkollegen und dann kommen so 50 Mann geschlossen ins Ziel.
Ja, genau, da war ich echt überrascht, weil da dachte ich, da geht zum ersten Mal geht's richtig ab. Und
ging auch so, ja.
Ja.
Ja, ich dachte manchmal vielleicht, es waren ja echt viele relativ nah dran am Gelben, aber irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, die sind alle sozusagen happy mit Top 10. Dass ja. Wenn wirklich einer voll all in geht auf gelbes Trikot und sagt, jetzt hau ich mal einen raus.
Genau, und die da waren, die Abstände, die sind dann halt einfach dann mit der Zeit, je länger, dann war die eine Bergetappe, da ist der eine rausgeflogen und dann war die nächste, da war ein Sturz vielleicht, ist einer rausgeflogen und die Abstände wurden dann immer größer, aber ohne jetzt den Riesenkampf. Der hat sich schon vorne auf 2-3 Protagonisten, würde ich mal sagen, war eigentlich 2 auf eben Roglic und Pogacar beschränkt.
Ja, es war irgendwie über die Tour verteilt, so ein Ausscheidungsfahren, wie es sonst halt immer den Berg hoch war. Mhm. Dass sozusagen die Top 10 fahren quasi zusammen und auf irgendeiner Etappe fliegt halt irgendeiner hinten raus, weil er halt nicht mehr kann. Siehe Carapaz, siehe Bernal, siehe Quintana, die haben ja alle irgendwann einen Scheißtag erwischt. Landa war das, glaube ich, auch irgendwann mal ziemlich abgehängt, ziemlich früh und ja, Buchmann hat sich ja leider auch relativ früh dann aus dem Rennen verabschiedet. Ja. Die sind dann sozusagen nach und nach über Etappe zu Etappe, irgendeiner ist dann immer aus den Top 10 rausgeflogen und die es dann geschafft haben, einigermaßen konstant zu fahren, die waren dann am Ende in den Top 10.
Mhm, ja. Aber das ist dann ja, aber ich habe es trotzdem, ich fand es trotzdem faszinierend. Ich fand es eine coole Tour, ich habe es gerne gesehen, ich habe es mitgefiebert und also ja, man muss sagen, es ist ja auch in einem außergewöhnlichen Jahr das einzige wirklich große Sportereignis, was dann tatsächlich stattgefunden hat. Und also fand ich schon gut, konnte ich gut mitleben. Mhm. Und ja, sprechen wir mal über den Sieger, den heute 22 Jahre alt gewordenen Tadej Pogacar.
Happy Birthday.
Der hat wahrscheinlich die Party seines Lebens, oder? Also Tour de France gewonnen und am Abend, wo du deine Tour de France siegst, feierst du noch in deinen Geburtstag rein.
Ja, da muss ich ja dran erinnern, der Kollege Gutglück hat ja tatsächlich in unserem Vor-Tour de France-Podcast zumindest den Namen Pogacar erwähnt, wo alle hier auf wenn dann Roglic getippt haben, da erinnere ich mich dran und habe am Samstag wieder dran gedacht, so aha, dann merkt mal, der Kollege hat wirklich Ahnung.
Blinde Hühner finden mal ein Korn.
Ich wollte mal nachschauen, was man für diesen Tipp, wenn du darauf Geld gesetzt hättest, was du dafür vorher bekommen hättest.
Oder würde ich jetzt schon irgendwo wahrscheinlich hätte ich mich schon abgesetzt.
Gut, andererseits muss man ja sagen, Pogacar ist trotz seiner Jugend jetzt auch kein völlig unbeschriebenes Blatt. Er ist letztes Jahr seine erste World Tour Saison gefahren und ist immerhin bei der Spanien-Rundfahrt Dritter geworden. Hat 3 Etappen gewonnen, hat die Kalifornien-Rundfahrt gewonnen. Er hat ich glaube, das 2. World Tour Rennen, was er gefahren ist, war die Algarve-Rundfahrt, die hat er direkt gewonnen. Mhm. Jetzt in diesem Jahr war er bei dem Strade Bianche, also beim Neustart der Saison Strade Bianche, zumindest mal in den Top 15 drin. Er ist bei dem Kriterium Dauphiné ist er 4. geworden. Also er ist so ein bisschen unterm Radar geflogen dieses Jahr natürlich, aber wenn man sich zumindest die Ergebnisse aus seinem ersten Profijahr anguckt, muss man sagen, er kommt jetzt nicht komplett aus dem Nichts.
Ja, doch, die weiße Tour de l'Air, diese Nachwuchstour. Mhm. Die hat er doch auch
Tour schon. Tour de l'Avenir,
letztes Jahr. Die hat er doch auch schon gewonnen.
2018, ja, genau.
Also der hat schon durchaus einen Hintergrund.
Mhm. Also deswegen hatte ich ihn halt auch auf der Rechnung für die Tour, aber ich hätte ihm nicht zugetraut, die Tour zu gewinnen, weil oft ist es so, die Fahrer, die so bei der Vuelta dann mal Dritter werden und auch andere Rundfahrten gewinnen, die sind dann natürlich automatisch immer so mit im Favoritenkreis der Tour und müssen dann aber ganz oft feststellen, dass die Tour doch nochmal andere Gesetze hat.
Mhm. Vielleicht hatte sie dieses Jahr ja nochmal andere Gesetze, weil es halt auch eine andere Tour war als sonst.
Minus und Minus ergibt Plus, ja.
Ja, genau, also einfach anderer Zeitpunkt, andere Vorbereitung.
Ja, ich finde, allein dieses 3 Wochen lang auf Top-Niveau ohne Schwächephase durchhalten. Ich weiß noch, früher war es ja erst ab 30 wurdest du als Toursieger gehandelt, weil du vorher einfach noch als zu jung galtst. Dass es ein weißes Trikot für den besten Nachwuchsprofi gibt, ist ja auch nur geschuldet, dass man eigentlich denkt, unter 25 kann keiner die Tour gewinnen, sondern die fahren so ein bisschen in ihrer eigenen Wertung. Und mittlerweile ist es ja echt so, ich meine, letztes Jahr Bernal, jetzt Pogacar, die Toursieger werden immer jünger und dann kommen ja die ganzen Enologen, die dann sagen, hey, hier haben wir den Toursieger für die nächsten 5, 8, 10 Jahre, die ja schon bei Ulle damals gesungen worden sind und genauso falsch waren, von daher muss man immer alles mit Vorsicht nehmen und sagen, okay, ob das alles jetzt in den nächsten Jahren genauso funktioniert, wird man erstmal sehen müssen.
Gibt ja auch noch so Fahrer wie Bernal, wie Evenepoel,
Maas. Ja, es sind einige Junge, die natürlich jetzt da reindrängen. Bei Pogacar muss ich sagen, ich hatte in der zweiten, dritten Woche, da hatte ich irgendwie den Eindruck, dass Roglic dann doch auch am Berg einfach eindeutig stärker ist, weil er in den Pyrenäen war Pogacar natürlich sehr stark mit seiner Etappe, wo einmal hat er die Etappe gewonnen im Sprint und die andere Etappe hat er eben am Perisod 40 Sekunden rausgefahren. Aber dann gerade diese steile Bergankunft, wo Schachmann und Kemner fast den Etappensieg geholt haben, Puy-Marie. Wenn man da anguckt, wie Roglic da ins Ziel fährt und da ist Pogacar im Hinterrad und der kann froh sein, dass er da noch das Hinterrad hält. Also wenn man dem da ins Gesicht guckt, der hat da jetzt nicht gerade einen Finger in der Nase und ist da ganz entspannt, sondern das war schon Anschlag. Und das Gleiche galt so am Col de la Luz oder wie man ihn ausspricht. Da ist er ja tatsächlich auch dann abgehängt worden und hat, aber er ist auch nicht völlig eingebrochen, muss man natürlich sagen. Aber er konnte das Hinterrad nicht halten. Deswegen, war es schon so, dass das alles auf Roglic hinauslief. Aber ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Der Tag war es dann nicht unbedingt, das Zeitfahren. Ja,
weil der Pogacar auch das Glück hatte, dass er es echt kurz vor Schluss, also er war dann nicht mehr in der Not, sein Team irgendwie einspannen zu müssen, weil das war ja quasi nicht vorhanden.
Man hatte, glaube ich, apropos Team.
Der hatte also einen Teamkollegen, der Amazon noch dabei war, ich habe jetzt gerade den Namen nicht mehr.
David de la Cruz.
Genau, der war ja der Einzige, der in den Bergen noch bei ihm war, der Rest war ja, keine Ahnung, hat sich relativ direkt ins Puppetto verabschiedet. Und ich meine, das hat ihm natürlich dann auch in die Karten gespielt und das muss man dann auch immer sehen, wenn der jetzt nächstes Jahr an den Start gehen sollte, dann gehst du natürlich da mit einer ganz anderen Erwartung und einem ganz anderen Team muss er daran, als hat man bei Bernal gesehen. Und der hatte ein gutes Team und das ist ja jetzt bei UAE noch nicht so gesetzt.
Also es war keine Situation, wo Pogacar wirklich ein Team gebraucht hätte, um ein Trikot zu verteidigen. Genau. Weil dann wäre es unter Umständen schwierig geworden. Das heißt, er ist eigentlich... Ja, also er hatte das Glück, dass Jumbo da die ganze Arbeit gemacht hat und ihn aber auch nicht losgeworden ist. Und deswegen, wenn er, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn er diese Windkanten 1,20 nicht gekriegt hätte und wenn er dann zum Beispiel in den Pyrenäen das gelbe Trikot erobert hätte, dann hätte es komplett anders laufen können, wenn halt sein Team dann zum Arbeiten gezwungen wird und die anderen Favoriten haben ihn noch stärker auf der Rechnung. Ja, also es kam einfach auch vieles zusammen, ist mein Eindruck.
Naja, klassisch abgestaubt, kann man eigentlich sagen. Hat die Arbeit von Jumbo perfekt für sich genutzt. Und ja, Jumbo, die sind ja angetreten, um Ineos so ein bisschen abzulösen. Und das haben sie ja auch, sag ich mal, 19 Etappen lang. Aber man muss dann doch festhalten, Jumbo Visma ist dann doch nicht Ineos. Also Ineos vollendet dann halt auch selbst und stellt den Toursieger und manchmal dann auch sogar noch gleich den zweiten mit dazu. In dem Fall ist es nicht aufgegangen, weil dann doch der Kapitän im entscheidenden Moment, als es auf ihn ankam und nur auf ihn, dann doch seine Schwächen hatte.
Meinst du denn, dass sozusagen die Stärke von Ineos eine Schwäche vom Roglic irgendwie kaschiert hat? Dass der gar nicht so stark war, wie es zwischenzeitlich aussah?
Du meinst die Stärke von Jumbo?
Genau.
Boah. Er hat ja dann schon auch geliefert. Also er hat am Primarie ist er eben sehr, sehr stark gefahren. Am Col de la Luz ist er sehr, sehr stark gefahren. Eigentlich, wo ich es am auffälligsten fand, war die Etappe zum Grand Colombier, wo wirklich Jumbo die ganze Zeit das Rennen dominiert hat und am Ende gewinnt Pogacar. Also es ist eigentlich sinnbildlich für die gesamte Tour.
Ja.
Dass er da nicht... Ich hatte auch irgendwie damit gerechnet, dass da auch früher nochmal eine Attacke kommt. Also, dass sie wirklich bis zum Sprint quasi hochfahren, das hat mich gewundert. Und weil dann ist natürlich die Gefahr, dass dich jemand noch absprintet und dann ist die Etappe weg. Also,
ja, weil Ineos hat das ja immer so gemacht, die sind Vollgas hoch, wie gesagt, bis 300, 500 Meter vom Ziel und dann ist halt Froome, Thomas, Bernal sind halt für die letzten 500 Meter noch Vollgas, haben sich den Etappensieg geholt und haben halt dann den Konkurrenten ihre 30, 20, 40 Sekunden aufgebrummt.
Und so ja, wobei, wenn es ging, haben sie ja schon auch versucht, früher zu attackieren.
Ja, aber also, das war ja normal der Masterplan.
Und mehr sozusagen. Zeit rauszuholen. Also,
aber ich hatte so das Gefühl, als Roglic erstmal gelb hatte, hat er sich halt auch darauf begnügt, jetzt nicht attackieren zu müssen, sondern dann vielleicht halt so in diesen Bergaufsprints sich die Bonussekunden zu holen, das so peu à peu weiter auszubauen. Auch in dem Wissen, ich habe ja schon einen Vorsprung und zum Schluss kommt dieses Zeitfahren, wo natürlich, also ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass Roglic da so viel Zeit auf Pogacar verliert. Also
dann doch, sind wir doch wieder bei Eddy Merckx, der sagt, taktischer Fehler.
Boah, weiß ich nicht. Also taktisch würde ich sagen, war es sogar richtig, weil ich meine, wenn du im gelben Trikot bist, musst du ja eigentlich nicht angreifen, gerade wenn du zum Schluss noch das Zeitfahren auf dem Papier auf deiner Seite hast. Und eine Attacke ist natürlich auch immer das Risiko, der Gegner bleibt dran und knüpft dir dann im Konter nochmal 10 Sekunden ab. Also ja, im Nachhinein ist man letztlich schlauer. Ich weiß nicht, ob Eddy Merckx da, ob er diese Aussage vor 2 Wochen auch so getätigt hätte.
Er sagt ja, fragt meine Familie, fragt meine Bekannten. Ich habe immer gesagt, Pogacar ist... gut. Das können wir nicht überprüfen. Jetzt gibt es natürlich vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken schon deutliche Kritik auch schon wieder oder Zweifel an Tadej Pogacar, wie glaubwürdig er eigentlich ist und wie glaubwürdig diese Leistung ist, in diesen jungen Jahren so stark zu fahren und insbesondere auch die Leistung bei dem Bergzeitfahren wird in Frage gestellt, also ob da vielleicht auch wieder unlautere Mittel im Zusammenhang stehen. Ja,
ich meine, wenn man sich anschaut, dass er A, das Bergtrikot gewonnen hat, das gelbe Trikot und das weiße Trikot, also gut, das weiße und gelbe geht ja quasi in einem, aber dann zusätzlich noch das Bergtrikot, also der hat ja abgeräumt wie kein zweiter.
Wobei das natürlich auch, das hat er ja nicht angestrebt, also er war halt bei den entscheidenden Etappen, wo es viele Punkte gab, war er halt dann immer vorne, aber ich weiß nicht, ob er jemals groß um Bergpunkte gesprintet ist. Vielleicht
Madeleine hat er sich ein paar noch geholt.
Okay, ja.
Ja, aber trotzdem, das sozusagen in Summe auf einer Person zu vereinen, ist ja jetzt schon außergewöhnlich. Und klar, jetzt kommen natürlich überall die Zweifel, die ja immer mitfahren. Ich meine, die waren und sind bei Ineos genauso. Und ich glaube, jeder Tour de France-Sieger steht unter diesem Generalverdacht. Mit Rückblick auf die vergangenen Jahre aus gutem Grund. Meine konkrete Beweise gibt es halt nicht. Ich meine, wir haben sich ja die Leistungsdaten von ihm angeschaut, die er auf Strava teilweise hochgeladen hat. Da sind schon sehr beeindruckende Werte drin, aber halt nichts, was sagt, okay, das ist jetzt eindeutig. Ich weiß nicht, wer ist dieser französische Arzt, der das immer so schön ausrechnet?
Ja, mit den Watt pro Kilogramm und ab wann es dann außerirdisch wird.
Genau. Antoine Bayer. Ja.
Genau, der.
Und der dann immer alles und jeden auf Twitter gleich beschimpft, der nicht seiner Meinung ist.
Ja. Also von dem habe ich jetzt noch nichts dazu gelesen, aber ich habe auch noch nicht konkret danach gesucht. Also ich weiß nur, dass diese, ich glaube gerade die Attacke auf den Perisod, die steht schon sehr unter, mal wird zumindest mal hinterfragt, sagen wir es mal so.
Ich finde es immer, also springt vielleicht ein bisschen in den Rahmen, aber ich finde es immer sehr schwer von außen Wattzahlen anhand einer Geschwindigkeit am Berg zu messen. Ja, das gibt irgendwie eine grobe Richtung vor, wo sich das ungefähr abgespielt haben könnte. Aber letztlich, ich meine, wenn du irgendwie, die Jungs fahren mit 20, 25 Sachen teilweise den Berg hoch, da spielen auch Windschatten und Windrichtung eine gewisse Rolle. Und da ist
für mich Aerodynamik.
Die Fehlertoleranz einfach so hoch, dass ich das schwer finde, zu sagen, so, ich habe jetzt von außen berechnet, dass du 450 Watt gefahren bist und das traue ich dir nicht zu. Mhm. Und dann, da muss man sich wirklich dann die Daten angucken, die da ein Powermeter aufgezeichnet hat.
Mhm. Grundsätzlich gilt einfach die Unschuldsvermutung. Also solange es keine eindeutigen Beweise gibt, dass jemand nicht sauber ist, sollte man, finde ich, dann auch das Recht einräumen, zu ihm das Positive quasi zu unterstellen.
Ja, das mich nervt halt immer so ein bisschen, es kommt ein Toursieger und dann wird natürlich jetzt über alles erstmal in Frage gestellt.
Genau.
Und das ist halt in wenigen anderen Sportarten, ich meine, das ist so ein bisschen dieser blöde Whataboutism, der mich manchmal auch wiederum aufregt, aber da wird dann der Radsport unter Generalverdacht gestellt und im Fußball, in der ganzen Leichtathletik, also wenn dann in sozialen Netzwerken dann Kommentare liest, von wegen ja diese ganze Apothekenrundfahrt, die schaue ich mich schon seit Jahren nicht mehr an.
Ich gucke lieber Leichtathletik.
Ja, das regt mich halt dann auf. Wenn du mit der Warte rangehst, dann darfst du eigentlich gar keinen Sport mehr gucken.
Nee.
Ich muss aber schon sagen, die Ereignisse jetzt in den letzten Jahren, die haben mich schon insofern vorsichtig gemacht, dass ich gucke das mit großer Leidenschaft und großer Begeisterung an, aber ich bin davon weg, dass ich für irgendeinen die Hand jetzt ins Feuer legen würde. Also,
auf gar keinen Fall.
Solange man halt keine Beweise hat, sollte auch die Unschuldsvermutung gelten, aber
also für uns
die Hand ins Feuer ist dann wieder was anderes.
Ja, für uns eins bricht, glaube ich, also bei keinem bricht mehr die Welt zusammen, wenn irgendeiner überführt werden sollte, so wie das, ja, ich weiß noch, damals so 2006 bei Ulle war, wo du denkst, ey, scheiße, du bist ja immer davon ausgegangen, alle anderen dopen, aber unser Ulle ist ja der sauber Mann. Und sowas, glaube ich, das gibt's halt einfach nicht mehr.
Er hat ja auch nie jemanden betrogen, sagt er.
Ja, aber es tut mir auch so leid, also weil ich meine, durch unseren Beruf kennen wir ja auch einige dann persönlich, lernen die persönlich kennen, das sind ja auch oftmals extrem feine Burschen und super sympathische Kerle. Dann tut mir das auch leid, wenn man da den allerletzten Grundzweifel nie ablegen kann. Aber ich würde ihnen schon immer zugute halten, solange nichts bewiesen ist, sind's auch, muss man ihnen auch quasi die Gerechtigkeit die Fairness zukommen lassen, zu sagen, okay, das im Zweifel für den nicht Angeklagten, aber.
Ja.
Aber es ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Andererseits, wenn man sieht, wie viele Leute doch auch am Straßenrand standen und gejubelt haben, sehr viele, die Mehrheit auch mit Maske, aber dann kann man doch sagen, dass die Faszination Rennrad, die Faszination Tour nach wie vor auch funktioniert hat, auch in diesem Jahr.
Ja, in Frankreich auf jeden Fall. Ich kenne jetzt die Einschaltquoten in Deutschland nicht, aber das würde ich schon sehen, dass da das nach wie vor faszinierend ist.
Wir haben über Pogacar und natürlich Roglic schon gesprochen. Dann sprechen wir mal über andere Glückspilze und Pechvögel dieser Tour. Fangen wir mal mit den Glückspilzen an. Mark Hirschi haben wir schon erwähnt. Mhm. Also allgemein kann man da, glaube ich, sagen, das Team Sunweb, oder? Also ich meine, die haben ja
Super gefahren,
ohne Ambitionen im Gesamtklassement, aber dann trotzdem das Maximale rausgeholt, kann man sagen. Drei Etappensiege, wirklich sehr offensive Fahrweise. Ja. Die waren präsent, würde ich mal sagen.
Vor allem muss man auch sehen, sie haben ja sehr, sehr viel Kritik dafür eingesteckt, dass sie Michael Matthews nicht mitgenommen haben, der ja eigentlich so ihr Etappenjäger auf anspruchsvollen Etappen ist, der jetzt den Giro fahren wird. Und da haben ja schon viele Experten vorgedacht, naja, das ist natürlich ein schwieriger Move, so die Karte Nummer 1 eigentlich zu Hause zu lassen. Aber das hat eigentlich dem Team in der Breite viel mehr Möglichkeiten eröffnet, weil wir halt jetzt nicht irgendwie 7 Leute für Matthews knüppeln mussten und der dann im besten Fall Zweiter oder Dritter nur wird, sondern sie hatten halt wirklich, eigentlich für jedes Terrain hatten sie 1 oder 2 Fahrer, manchmal auch 3, die sie halt in die Gruppe schicken konnten.
Die dann abwechselnd attackiert haben, die das auch zermürbt haben, taktisch ja sehr, sehr gut gefahren einfach. Es ist immer, natürlich haben jetzt, Hirschi ist sehr stark gefahren und wie heißt der doppelte Tagessieger?
Sören
Krag Andersen, der Zungenbrecher, genau.
Dann haben sie noch Tisch Benot.
Aber es hatten ja noch, eben, sie hatten ja auch noch Tisch Benot, also es war ja quasi Pech, dann ist es ja manchmal ein Glücksspiel, wer jetzt dann wirklich bei der Attacke auch wegkommt. Es hätte auch Tisch Benot sein können an manchen Tagen. Ja.
Also, und sie haben mit Kees Bol haben sie ja fast einen Etappensieg.
Und dann noch als Sprinter, ja. Also wirklich sehr Aufmerksamkeit. Und dann mit Hirschi auch noch einen der spektakuläreren Stürze abgeräumt. Der wurde ja in der Dauerschleife gezeigt, hatte ich den Eindruck.
Ja. Das hat Spaß gemacht, den zuzuschauen. Also muss man wirklich sagen.
Team Sunweb auf jeden Fall. Dann, wenn wir nochmal auf die Gesamtwertung schauen, Richie Port.
Also für mich der klassische Fall von, dem hast du es ja nie zugetraut. Er war immer so ein Kandidat, eigentlich immer mit Ambitionen, ja schon, also Podium auf jeden Fall und in früheren Jahren auch gerne mal als Gelbkandidat gehandelt. Aber der hat ja immer, entweder wurde er beim Sturz abgeräumt oder hat sich selber gelegt oder hat er irgendwie in Anfang der zweiten Woche irgendwie einen Gurkentag.
Und hat den einen schwarzen Tag, genau.
Und war dann quasi direkt, wo es auch nur die erste Bahnbrücke hochgeht, schon im Gruppetto sozusagen. Man hat sich dann immer regelmäßig aus allem rausgeschossen und der hat sich ja jetzt echt sukzessive nach vorne gearbeitet, war enorm konstant, super letztes Zeitfahren hingelegt, also dem, da muss man auch sagen, ich glaube, dem gönnt es halt auch jeder, dass er das mal geschafft hat, auf dem Tourpodium zu stehen.
Aber er hat auch dieses Jahr wieder seine Widrigkeiten. Er hat ja auch auf dieser Windkante, auf der 7. Etappe hat er auch diese 1 Minute 21 verloren, genauso wie Pogacar. Dann hatte er auf der 14. Etappe in Lyon hatte er
die Sören Krag Andersen gewonnen.
Sören Krag Andersen hat sie gewonnen, genau. Und Richie Port war in der Favoritengruppe und sein Team wusste aber, dass im Finale die Straßen relativ schlecht sind und dass es möglicherweise auch zu einem Defekt kommt. Und deswegen haben sie seinem Teamkollegen Kenny Ellesund, der genauso klein wie Richie Port ist, gesagt: Okay, Kenny, pass auf, du hast heute eine Aufgabe, du bleibst immer bei Richie Port am Rad und wenn der einen Defekt hat im Finale, gibst du dem dein Fahrrad. Und genau so kam es. Richie Port ist mit dem Rad von Kenny Ellesund ins Ziel gefahren, hat keine Zeit verloren. Und dann auf der
Schotter-Etappe.
Genau, 18. Etappe, Plateau de Glière, auch defekt gehabt, schnell das Rad gewechselt.
Was haben die für Material, sag mal eigentlich?
kann man sich fragen, ja, was die für Material
kann man,
haben.
Aber kann man recherchieren, ja, aber dann auch eben abgehängt in der Gruppe, also nicht mehr in der Favoritengruppe. Da hat es mich ja gewundert. Da haben Tom Dumoulin und es war Wout van Aert zu dem Zeitpunkt noch. Die haben ja auch Tempo gemacht, um wieder in die Frontgruppe reinzufahren. Und da habe ich mich noch gefragt, warum die den Richie Port nicht alleine fahren lassen. Er hat dann letztlich die letzten, weiß nicht, 20 Sekunden musste Richie Port dann auch selber zumachen, hat dann an dem Tag keine Zeit verloren. Aber vorher hat schon auch Jumbo Visma gearbeitet und das hat mich schon gewundert, weil das ist ein Konkurrent, der gut Zeit fährt und den fährt man dann zurück in die Gruppe, nachdem er eigentlich schon wieder Zeit verloren hat.
Ja. Was ich an dem Tag viel weniger verstanden habe, ist, warum, als Richie Port hinten war, Miguel Angel Lopez, der vorne war, nicht gesagt hat, ich helfe, ich glaube, bei Ryan McLaren war es, die Tempo gemacht haben, ich helfe denen, damit Richie Port nicht wieder rankommt, weil Richie Port war seine Gefahr im letzten Zeitfahren und hat die ja dann auch noch vom Podium verdrängt.
Naja gut, aber da muss man jetzt der Fairness halber sagen, der Superman Lopez hat ja jetzt das Podium nicht verloren, weil Richie Port ihn davon verdrängt hat, sondern der hat ja direkt 3 bis 4 Leuten Platz gemacht.
Und, aber das wusste man ja damals in der Situation noch nicht.
Das wusste man in der Situation so natürlich noch nicht, das stimmt, ja. Aber also das war...
Andererseits soll man ja auch nicht aus einem technischen Defekt eines Kontrahenten Kapital schlagen. Also wenn man schon Tempo gemacht hat und dann kommt der Defekt, okay, aber oh, mein Gegner hat Defekt, ich mache jetzt mal Tempo, gehört sich auch nicht. Vielleicht war natürlich das auch das Argument von Lopez.
Und er hatte ja seinen Sieg. Also das muss man sagen, er ist ja auch am Col de la Loz ganz sehr beeindruckend gefahren und hat da ja wirklich sich auch in den Kreis der absoluten Favoriten nochmal reingefahren. Das hat er dann am Ende nicht ganz einlösen können, vor allen Dingen beim letzten Zeitfahren, aber also im Großen und Ganzen ist er ja wahrscheinlich mit seiner Tour de France auch zufrieden. Die ja auch spektakulär begann, wenn wir uns nochmal erinnern, bei Nizza, bei der ersten Etappe, bei der Regenetappe, wo Astana gesagt hat, okay, wir attackieren jetzt dieses Rumgepimmel, das da haben wir jetzt keine Lust mehr zu, auf dieses langsame Gefahr. Wir attackieren jetzt auch bei schlechten Straßen und dann wirklich ungefähr nach gefühlt 1000 Metern oder sowas Miguel Angel Lopez in das Straßenschild, also die Kontrolle über sein Fahrrad komplett verliert und geradeaus ins Straßenschild reinnagelt.
Ja. Liebe Kinder, bitte einmal kurz die Ohren zu halten. Karma is a bitch.
Ja.
Ja, wobei ich muss ehrlich sagen, das sind nur die ersten Bilder, die von diesem Gurkenwetter, wo ich gesehen habe, die sind ja die Berge da runter geeimert, wie echt die, also schlimmer als ich, wenn ich bergab fahren muss. Und das war echt so, die standen ja teilweise, weil die sich echt reihenweise gelegt haben. Ich weiß nicht, das war echt vom Ansehen her. Ich glaube, da haben ja irgendwann, hatte nicht hier Toni Martin und Co. haben mal gesagt, ey, mach mal langsam hier, lass uns mal alle irgendwie einigermaßen gesund runterkommen. Und man versucht, das Feld irgendwie ein bisschen einzubremsen. Aber man, bis auf ein paar Heißdüsen haben sie es ja auch einigermaßen geschafft dann.
Es gab ja dieses Gerücht, dass ein Seifenblasenspender aus der Werbekarawane für den komplett, also für diese extrem rutschigen Straßen mitverantwortlich gewesen ist. Und vielleicht auch in Kombination mit sehr staubige, trockene Gegend eigentlich und dann nach wochenlanger Trockenheit dann regnet's. Also da ist, ich glaube, wenn die können schon alle Fahrrad fahren und wenn die da trotzdem sich die ganze Zeit auf die Nase legen, dann ist das schon, dann ist das schon was Besonderes.
Ja, ich meine, das war ja extrem bitter halt für die, die dann am ersten Tag schon ausgestiegen sind, wo wir ja bei Glückspilzen und Pechvögeln sind. Ich meine, das ist ein Degenkolb, der sich gleich die ganze
Frühjahr
drauf vorbereitet hat und dann quasi am ersten Tag darfst du schon wieder nach Hause fahren. Das ist natürlich mega bitter.
Und auch Philipp Gilbert erneut mit der gebrochenen Kniescheibe. Also das sind allgemein die Stürze natürlich mehr zu Beginn der Tour de France, aber da hat es schon den ein oder anderen Favoriten natürlich auch schwer gebeutelt. Und ja, also Buchmann natürlich jetzt nicht bei der Tour gestürzt, aber eben bei der Dauphiné. Das ja ist natürlich unglaublich bitter und das Wort Pechvogel, glaube ich, genau das Richtige.
Wobei ich da, wenn wir jetzt bei Buchmann sind, leise Zweifel habe, ob das alles jetzt wirklich nur der Sturz war oder ob einfach Tour vom Zeitpunkt her bei ihm irgendwie nicht gepasst hat.
Das glaube ich nicht, weil er war ja bei der Dauphiné, war er wirklich da, wo er sein wollte und sollte. Genau. Er war ja quasi, kann man sagen, hinter Roglic, Bernal, Thibaut Pinot, das war, und dann er, also das war ja so die 3-4, die da wirklich extrem stark gefahren sind. Und da war er eigentlich genau auf Kurs und das fand ich sehr, sehr beeindruckend und das finde ich auch wirklich allgemein sehr beeindruckend bei Buchmann, dass er nicht nur diese kontinuierliche Entwicklung hingelegt hat, dass man ja wirklich Jahr für Jahr sehen kann, wie er stärker geworden ist, sondern dass er das jetzt auch in diesem Jahr eigentlich nochmal sehr, sehr eindrucksvoll bestätigt hat bis zu diesem Sturz und dann bei der Tour, ich weiß nicht, ob das dann nicht auch eine Kopfsache ist. Also, dass man
war
dann
noch bei einer der ersten Bergankünfte, war er doch relativ lange noch bei den Spitzenfahrern dabei, also sogar am Anfang, als es dann ernst wurde, war er noch dabei und dann irgendwann ist es ja dann gut, ich meine, wenn du dann einmal sozusagen das Podium und Top Ten aus dem Blick verlierst, ich glaube, dann ist dann irgendwann auch die Motivation so ein bisschen weg, dass es dann wurde, okay, jetzt kommt es dann auf die 10 Minuten mehr oder weniger nicht an, spart ein paar Körner und geh halt hinten raus auf Etappenjagd, aber da war ja dann auch quasi komplett der Akku leer, von dem hat man eigentlich gar nichts mehr gesehen, wenn ich es nicht übersehen habe.
Naja, er hatte so seine Helferaufgaben. Ne? Also auf der 19. Etappe musste er dann Tempo im Feld machen, damit der Ausreißer, der Remy Cavagna, wieder eingeholt wird. Also,
das hat er aber auch vorher schon mal gemacht bei anderen Etappen. Auch auf der Etappe nach Lyon war er an der Spitze des Feldes dann zu sehen, hat dann eher gearbeitet.
Aber ich habe eigentlich auch erwartet, dass er nochmal irgendwie in der Spitzengruppe geht, gerade dann in den Alpen. Aber ja, da haben sie dann mit Lennart Kemner und Maximilian Schachmann halt eher so ihr
Glück. Ja, die waren dann versucht, die harte Sagen zu spielen. Die waren ja dann, aber Kemner und Schachmann waren ja dann auch offensichtlich stärker. Ich meine, der Kemner hat ja, glaube ich, in der Gesamtwertung am Schluss, ist ja auch bester Deutscher, also der ist ja noch vor dem Buchmann gelandet.
Aber
bevor wir jetzt so auf die Pechvögel oder auf die, ich nenne es mal, Gescheiterten bei dieser Tour eingehen, ich würde gerne noch ein Wort zu Sam Bennett verlieren. Also das war ja, für mich war einfach klar, Peter Sagan macht das Grüne wieder, weil gerade auf diesem doch anspruchsvollen Terrain mit wenigen richtigen Sprintetappen, aber da muss ich sagen, Chapeau Sam Bennett, also der hat das jetzt nicht durch Zufall gewonnen, der hat dann auch wirklich in der letzten Woche den Sagan eigentlich Mann gedeckt. Also ich habe auch irgendwo auf Social Media gelesen, ja, der Bennett folgt dem Sagan heute Abend auch noch bis aufs Klo. Also der war ja wirklich also, immer am Hinterrad, wenn Sagan den Hintern gehoben hat, war Bennett direkt im Windschatten.
Also in mehrerer Hinsicht finde ich, ja, einfach eine ganz spannende Sache, der Kampf um das grüne Trikot in diesem Jahr, weil ja, einmal war es natürlich ungewohnt zu sehen, dass Sagan einen Konkurrenten hat. Und ich fand aber gestern die Etappe nach Paris, fand ich einfach sinnbildlich dann eigentlich dafür. Also, dass Bennett da nochmal die Etappe gewonnen hat. Man muss, fairerweise muss man sagen, über die 3 Wochen verteilt, Sagan ist in den Sprints nach meinem Empfinden eigentlich immer unterlegen gewesen. Also vor allen Dingen so dieser erste, der wirklich dieser der Bums des Antritts, da war halt Bennett einfach dann immer die 2-3 Meter Dreck geholt und wenn man glaubt, alle Zwischensprints und alle Zielsprints sich anguckt, dann ist das eine eindeutige Sache für Bennett gewesen und ja, insofern ein absolut würdiger Sieger und es hat natürlich eine besondere Note, weil Bennett letztes Jahr ja noch bei Bora Hansgrohe gefahren ist und da nie zum Zuge gekommen ist und auch deswegen gewechselt, das Team gewechselt hat. Und ja, für den natürlich eine ganz große Nummer.
Ich glaube, Sagan hat über diese 3 Wochen, wenn die beiden bei einem Zwischen- oder Zielsprint direkt gegeneinander gesprintet haben, hat, glaube ich, immer Bennett die Nase vorn gehabt. Also Sagan hat nur dann Punkte rausgeholt, wenn Bennett nicht in seiner Gruppe war.
Würde ja, insofern auch auf jeden Fall ein würdiger Sieger. Ja. Es gab natürlich eine ganz entscheidende Situation, die Etappe, bei der Sagan zurückgesetzt wurde von der Jury. Der Rempler gegen Wout van Aert. Sagan wurde vom Platz 4 zurückgesetzt auf den letzten Platz in der Gruppe und es wurden ihm sogar, ich glaube, 20 Punkte waren es, oder?
13
oder?
Wurden ihm abgezogen.
Ja, aber er hat ja sogar noch eine Punktstrafe bekommen.
Naja, also er hat die Punkte, die 20 Punkte für den 4. Platz nicht bekommen und ihm wurden nochmal 13 Punkte abgezogen. Als
genau, diese zusätzliche, genau. Und also das hat natürlich auch das war natürlich eine sehr, sehr große Hypothek, mit der er dann in den weiteren Kampf um Grün gegangen ist. Wie habt ihr das empfunden? War das eine gerechte Entscheidung der Jury?
Ich fand es vertretbar. Also das kannst du, glaube ich, schon machen.
Also Sagan, nochmal die Situation, Sagan kommt von hinten im Sprint, hat an dem Tag wirklich einen Top-Antritt und auch eine gute Geschwindigkeit, aber Wout van Aert sehr eng an der Bande, lässt ihn eben nicht wirklich vorbei und Sagan rempelt sich dann eben mit einem Schulterstoß den Weg frei. Und dafür ist er dann zurückgesetzt worden.
Also Moritz, wir haben es ja beide zusammengeguckt an dem Tag. Wir haben ja beide gesagt, das war nicht in Ordnung. Da war höchstwahrscheinlich noch irgendwie eine Entscheidung der Jury folgen wird. Und das kam ja dann auch relativ schnell.
Ja, aber ich finde, Sagan hat auch dieses Jahr war nicht so präsent in Fluchtgruppen. Ich meine, das war ja die anderen Jahre vorher war es ja immer so, dass er dann in die eine oder andere Überführungsetappen Fluchtgruppe gegangen ist, um einfach da Zwischensprintpunkte abzugreifen, die halt ein Sprinter nicht abgreift. Da hat er sich ja meistens immer so das Polster geholt. Er hat ja den Sprints nie so dominiert, dass er die Etappen gewonnen hat, mal so eine pro Tour meistens.
Ja, aber eine pro Tour war es dann meistens ja schon
genau,
immer.
Genau, dann also war er eigentlich immer so in den Top 5 dabei und hat sich so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und die anderen Sprints haben sich halt aufgeteilt. Man, da hat er natürlich dieses Jahr den Nachteil gehabt, dass der Bennett halt schon einige Sprints gewonnen hat, der Sagan in den Zwischensprints nicht so punkten konnte. Ich meine, am Anfang war ja auch noch Wout van Aert, der den einen oder anderen Sprint noch gewonnen hat in der ersten Woche. Der war da sozusagen der Überflieger. Von daher.
Man muss natürlich auch sehen, dass das Sagan auch ein bisschen Pech hatte. Also, wenn ich an diese 7. Etappe denke, wo Bora, ich glaube, 150 Kilometer vor dem Ziel, also schon kurz nach dem Start eigentlich, da Volldampf fährt, Bennett abhängt. Und man denkt, okay, so jetzt Zwischensprint holt sich Sagan und dann im Ziel, auch wenn er es vielleicht nicht gewinnt, aber holt er auch nochmal richtig Punkte. Und dann, ja, springt ihn da im Ziel die Kette runter und er wird halt 13. Ja, da kriegst du dann nur, wie weiß ich, 5 Punkte, wo du aber vielleicht 30, 40 hättest machen können. Er hat natürlich auch, sie haben es ja schon versucht bei Bora und auch Sagan irgendwie so ihr Glück zu erzwingen, aber ja, entweder kam halt dann im entscheidenden Moment so ein bisschen das Pech dazu oder halt einfach war einfach in der 3. Woche dann ein saustarker Bennett halt irgendwie immer im Hinterrad.
Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Gut, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass es eine verlorene Tour für Bora Hansgrohe gewesen wäre, weil sie sind ja doch sehr präsent gewesen. Sie haben immer alles versucht und dann hat es ja auch mit dem Etappensieg letztlich noch geklappt.
Ja, ja, hammerstarke Nummer. Also für mich einer meiner Tour-Momente, wie da der Kemmer den Carapaz stehen lässt. Also es hieß ja schon zwischendurch so nach dem Motto Attacke aus dem Lehrbuch. So über die Kuppe drüber ziehen, so nach dem Motto, der andere lässt ihn dann kurz fahren, weil er davon ausgeht, eine Abfahrt fährt man wieder zusammen und er zieht halt dann voll durch. Mhm. Und hat dann, glaube ich, im Interview danach gesagt, er wusste, okay, wenn er die Lücke reißt, im Flachen holt ihn dann keiner mehr ein und hat sich ja echt mordsmäßig eine Minute Vorsprung noch rausgefahren, dass er es dann echt ja souverän zu Ende bringen konnte. Und das war schon echt sehr, sehr beeindruckend.
Mhm. Ich hab mir bei Lennart Kemner dann mal hinterher, er lädt ja auch alles auf Strava hoch, oder von Natur hat er alles auf Strava hochgeladen, habe ich mir diese Attacke mal angeguckt. Er hatte dort 890 Watt in der Spitze getreten und mit seinen, ich weiß gar nicht, was er wiegt, 62, 63 Kilo, ist es natürlich ein ordentlicher Bums, der da zustande kommt.
Er hatte natürlich als ehemaliger Junioren-Zeitfahrweltmeister kam ihm dann natürlich auch die Strecke gegenüber, also die kam ihm entgegen durch diese Attacke vor der Kuppe und dann hat er die Lücke gerissen und dann kann er eben diese Qualitäten einfach auch ausspielen und der eher Bergfahrer Carapaz war dann natürlich Nachteil, aber ja, also tolle Sache auf jeden Fall, sehr beeindruckend. Er war letztes Jahr damals noch bei Sunweb natürlich auch schon sehr beeindruckend, Lennart Kemner in vielen Fluchtgruppen dabei, also tolle Sache, muss ich sagen, also, hat richtig Spaß gemacht, das zu sehen, macht natürlich auch viel Vorfreude auf das, was da vielleicht noch kommen kann in den nächsten Jahren.
Ja, wobei da ja auch schon wieder gleich im Ziel ihm die Fragen gestellt wurden, ja, wann gewinnst du denn mal die Tour oder wann versuchst du es denn mal, die Tour zu gewinnen, wo ich auch immer so ein bisschen für mich selber genervt reagiere, weil ich so denke, Radsport besteht nicht nur aus Tour de France gewinnen, sondern da gibt es auch andere tolle Ziele, die man erreichen kann. Aber ja, da hat er sicherlich die Veranlagung. Er kann gut Zeit fahren, er ist leicht, er kommt einen guten Berg hoch.
Ja, das nervt mich halt auch, wenn dann kaum, dass einer mal eine Etappe gewinnt, irgendwie sofort kommt ja hier der nächste Toursieger. Dann merkt man halt immer, wie groß dann im die Sehnsucht danach ist, dass da nochmal ein Deutscher irgendwie vorne wirklich mitfährt. Ich meine, das war letztes Jahr extrem. Dieses Jahr hat man halt gesehen, wie viel da zusammenkommen muss, dass es halt klappt. Mhm. Wie viel Glück du da letzten Endes auch brauchst. Und dass halt Talent und eine starke Form halt auch nicht alles sind, sondern da echt viel, viel zusammenkommen muss, was du zwar systematisch dich voran entwickeln kannst, aber ob es dann wirklich mal zu einem Punkt wirklich alles zusammenpasst, das ist halt dann nochmal was ganz anderes. Vor allem, wenn du mit einer anderen Erwartung an so ein Rennen rangehst.
Das ist ja vor allen Dingen auch das Paradebeispiel Egan Bernal in dieser Tour jetzt. Also letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr auch in den Vorbereitungsrennen sehr, sehr stark gewesen und die starke Mannschaft im Rücken. Und dann kann aber eben auch alles zusammenkommen, dass es nicht klappt. Also
bei Bernal, glaube ich, hat auch eine große Rolle der Lockdown in Kolumbien gespielt. Also sie durften ja maximal, und die hatten ja dann eine Sondergenehmigung, er und seine Trainingskollegen, sie durften irgendwie 3 Stunden draußen trainieren und das früh morgens zwischen 5 und 8 Uhr. Mhm. Und wenn du halt dann irgendwie 6 Stunden trainieren musstest an dem Tag, dann musstest halt hinterher noch 3 Stunden Rolle fahren. Und ich meine, ich glaube, jeder von uns hat schon mal versucht, morgens um 5 loszufahren, weil man sehr motiviert war. Das ist halt schon jetzt nicht optimal, so früh trainieren zu müssen. Ich meine, sind dann zwar irgendwie Ende Juli, sind sie dann nach Europa gekommen, die Kolumbianer. Aber das ist natürlich in der wichtigen Vorbereitungszeit, mussten die halt viel improvisieren im Training. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch eine Rolle bei ihm gespielt hat. Und dass wir vielleicht, wenn wir nächstes Jahr wieder eine halbwegs normale Tour erleben und eine normale Vorbereitungszeit auf die Tour, dass es dann auch schon wieder anders aussehen kann. Und dass dann vielleicht sogar Bernal, Pogacar, dass das ein echt tolles Duell werden kann.
Ja. Wobei, also ich glaube tatsächlich, man muss mal weggehen von diesem, die werden alles dominieren und wenn man, also ich glaube auch als Fan oder auch als Journalist, als alle Leute, die das verfolgen, im Grunde so wie du gesagt hast, Brunki, gerade, dass man muss es immer für sich sehen. Also es muss so viel zusammenkommen und du musst das Glück haben, dass du keine Defekte hast, dass du keine Stürze hast, dass du in der Vorbereitung keine Stürze hast, keine Erkrankungen. Dass du dann eben, dass sich das Rennen so entwickelt, dass dann in deinem Team auch alle auf dem Niveau sind. Also es ist in den letzten Jahren dann natürlich dadurch, dass eine Mannschaft das so stark dominiert hat, hat es immer so gewirkt, als wäre das planbar. Aber ein Stück weit ist es ja auch einfach dann, ich meine, da sind halt auch Leute wie Thibaut Pinot, die dann halt auch zeigen, es kann halt alles zusammenkommen und jetzt dieses Jahr Primus Roglic, du kannst super stark sein und dann passiert halt doch irgendwas. Also von daher ja, gucken wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt.
Aber, ja, vor allem die anderen bleiben ja auch nicht stehen und ich meine, mittlerweile gibt es halt so viele starke junge Fahrer, die alle da letzten Endes drum konkurrieren. Da sehe ich jetzt keinen, der so viel stärker ist als alle anderen. Ich meine, Gott sei Dank auch, weil das ja verspricht, dass die Tour in den nächsten Jahren definitiv spannend wird, wie sich das alles entwickelt, wie sich die Fahrer verteilen, wie Ineos zurückkommt, weil die haben mich ja immer Mitte der zweiten Woche schon arg enttäuscht. Gesehen, dass wir die früher gefahren sind und dann waren von Ineos halt Carapaz und Bernal, bis er dann ausgestiegen ist, sozusagen die einzigen, die vorne irgendwie mithalten konnten. Der Rest und war...
Gut, und in der einen Etappe natürlich noch Kwiatkowski.
Genau, die haben ja dann, als dann sozusagen Bernal raus war...
Neue Ausrichtung.
Neue klar. Ausrichtung. Ja. Und der Carapaz ist ja dann 3 Tage hintereinander in die Ausreißergruppe, wo ich dann gedacht habe, so bei der dritten mit Kwiatkowski, dann darf er jetzt mal gewinnen. Ging dann anders aus, aber war ja trotzdem auch ein schönes Erlebnis.
Ja. Schöne das Bilder eigentlich. Übrigens mein Moment der Tour, also was bei mir am sehr, sehr stark hängen bleibt, dieser Zieleinlauf von Kwiatkowski und Carapaz, wie sie gefühlt die letzten 5 Kilometer schon die ganze Zeit mit dem Teamwagen diskutieren und sich untereinander abstimmen und ich glaube tatsächlich, die wussten einfach überhaupt, die waren mit der Situation überfordert, die wussten nicht, was sie machen sollen. Und wer gewinnen soll, ich hätte nämlich auch genau gedacht, wie du, Brunki, jetzt 3. Tag und jetzt klappt's und jetzt gewinnt der Carapaz. Andererseits, er hat dann an dem Tag das gepunktete Trikot des besten Bergfahrers übernommen. Und Kwiatkowski hat natürlich super für ihn gearbeitet, deswegen sprach auch viel für Kwiatkowski. Ich dachte auch, vielleicht klatschen die sich dann irgendwie ab und fahren den letzten Kilometer dann Rennen gegeneinander und sprinten. Also es war irgendwie alles möglich und genauso war es bei denen, glaube ich, im Kopf. Also so hat es auf jeden Fall gewirkt, als wäre alles möglich, bis, glaube ich, dann von außen wirkte es so, als hätte Carapaz dann entschieden, komm, Kwiatkowski, du bist es.
Den Eindruck hatte ich auch, dass Carapaz das irgendwann entschieden hat, wahrscheinlich bei ihm, weil keiner wusste, was man machen
würde. Ich glaube, der Carapaz wäre auch derjenige aus meiner Sicht, der das entscheiden muss. Ich meine, der hat vorher 2 Tage Pech gehabt und war super engagiert, hat es am 3. Tag probiert. Und wenn man ihm dann gesagt hätte, nee, hier Kwiatkowski gewinnt, das wäre schon echt übel gewesen, dass er es letztens entscheiden musste, lässt es am Sprint ankommen, sagt man, trägt man es sportlich aus oder versucht man es halt irgendwie, und dann muss ich sagen, die Lösung, die sie gefunden haben, sagen wir fahren jetzt hier Arm in Arm über die Ziellinie und wer dann im Foto, finde ich, sozusagen die Reifenbreite vorne hat, ist uns dann am Ende egal, wir sehen uns beide als gemeinsame Etappensieger.
Wobei ich glaube, da war schon klar, wer dann die Reifenbreite vorne sein würde. Also,
meinst du, dass sie das ausgekügelt haben?
Ich glaube schon, also, und ich weiß nicht, ob dann der Carapaz dann noch ein bisschen schiebt oder so, aber also das war, glaube ich, schon klar, dass das dann der Kwiatkowski ist. Würde ich jetzt sagen, aber ich war jetzt natürlich auch nicht dabei.
Wahrscheinlich in einem sportlichen Wettstreit würde ich auch behaupten, wenn du die beiden 100 Mal gegeneinander sprinten lässt, gewinnt 99 Mal Kwiatkowski.
Also. Ja, schon, klar, das kommt noch dazu. Ja. Vielleicht, wenn man aber das auf jeden Fall diese Absurdität und diese Verrücktheit einfach dieser Szene, das finde ich, macht für mich auch irgendwie die Tour de France Faszination aus, dass sowas dann auf einmal rauskommen kann. Und ja, ich finde das deswegen mein Moment der Tour.
Das hat dann auch, glaube ich, Ineos mit der Tour so ein bisschen versöhnt. Die haben ja vorher ordentlich Prügel gekriegt, auch für nach dem Motto Thomas zu Hause lassen. Froome, gut, das war deutlicher abzusehen, aber da gab es ja schon durchaus Kritikpunkte und sagen, hier setzt alles auf Bernal und der arme Kerl kann halt jetzt nicht liefern. Und ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen Ineos mit der Tour versöhnt und ich glaube, das hat denen auch nochmal ein paar Sympathien einfach gebracht, also zu sehen, okay, das war einfach ein grundsympathischer Auftritt irgendwie.
Aber wo wir gerade bei Momenten der Tour sind und so Arm in Arm, also für mich auch mein Moment der Tour, so der Roglic, der so kreidebleichter beim Zeitfahren ins Ziel kommt, Helm schief, guckt irgendwie mehr über Kreuz als geradeaus, setzt sich da 2 Minuten auf den Boden und geht dann zu Pogacar hin und sagt, hey Junge, Glückwunsch, starke Leistung, du hast gewonnen. Also der muss ja so sich in die Eier getreten gefühlt haben. Und dann zum Pogacar hinzugehen und zu sagen, Chapeau, starke Leistung, das fand ich schon, das hat mich echt beeindruckt.
Ja. Wobei man da zwei Sachen vielleicht noch dazu sagen muss. Einmal sind sie natürlich auch Landsleute und kennen sich sehr gut, sind schon bei Meisterschaften natürlich gegeneinander gefahren, sprechen eine Sprache. Mhm. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ob das vielleicht in einer anderen Konstellation die Hemmschwelle noch ein bisschen höher setzen würde. Und also es ist jetzt Spekulation, aber er ist natürlich auch erst hingegangen, als Pogacar im Siegerinterview war. Das waren natürlich dann auch starke Bilder. Also er hätte das auch, glaube ich, in einem anderen Moment machen können, aber er hat auch einen Moment gewählt, wobei ich ihm da jetzt nichts Böses unterstellen will, aber er hat auch einen Moment gewählt, der natürlich auch sehr, sehr medienwirksam war.
Klar. Ja, umso wichtiger, dass das halt dann auch gut rüberkommt, also dass es dann irgendwie noch Heuchelnummer hinziehst, ich meine, das wirst du dann schon relativ schnell überführt, wenn da irgendwie sowas
das Unaufrichtiges stimmt, also kommt. Er hat den völlig ausgepumpten, komplett fertigen, den hat er auf jeden Fall sehr gut gegeben. Das war glaubwürdig, auf jeden Fall.
Ja, ich meine, da muss man dann auch einfach sagen, da ist dann der Radsport halt auch so ehrlich. Ich meine, wenn dir jemand auf dem Bergzeitfahren 2 Minuten abnimmt, da kannst du nicht mehr argumentieren mit, ja, der hatte irgendwie Rückenwind oder was weiß ich was, sondern da muss man einfach akzeptieren, der war an diesem Tag einfach stärker. Und vielleicht hat der Roglic halt auch gemerkt, dass der Pogacar die ganze Tour über an seinem Hinterrad war den anderen Tag sogar stärker war als er. Man weiß ja nie, wie es dann innen drin in denen aussieht. Von daher glaube ich, dass er das dann schon anerkennen kann.
Mit ein bisschen Zeit, vielleicht erfährt man ja auch noch was, ob diese Versetzung des Sattels, ob das Einfluss hatte, ob er wirklich was Schlechtes gegessen hatte, ob er im Kopf irgendwie leer war oder also vielleicht äußern die sich ja im Verlauf der kommenden Wochen auch nochmal. Das wäre natürlich ganz interessant.
Und ganz oft entsteht ja auch aus solchen Situationen, aus so wirklich bitteren Niederlagen, entsteht ja oft auch so Feuer, dass es beim nächsten Mal wird, dass jemand dann richtig dominant auftritt. Also das hat man ja in vielen Sportarten schon gesehen.
Kann natürlich auch, also ich gebe dir recht, kann aber natürlich auch genau andersrum sein. Ich erinnere immer an mein Lieblingsbeispiel, Francesco Casagrande beim Giro d'Italia 2000, der 14 Tage lang die Gesamtführung, also wirklich lange, lange Zeit die Gesamtführung inne hat. Und aber nie über einen gewissen Zeitraum, also irgendwie eine Minute oder ich weiß nicht genau, wie viel es war, also kein großes Zeitpolster hat und dann wirklich am vorletzten Tag beim Zeitfahren gegen Stefano Gazzelli dann noch den Giro d'Italia verliert. Der Casagrande ist danach nie wieder auf das Niveau zurückgekommen, was er bei diesem Giro d'Italia gehabt hat.
Ja, da sage ich auch immer, es muss so viel zusammenkommen, dass du so nah dran bist, da musst du in der Vorbereitung und im Rennen selber so viel Glück wiederum haben, dass es, glaube ich, schon echt bitter ist, wenn du so nah dran bist und sagst, okay, ich hätte es fast geschafft, also bis kurz vor Ziel habe ich das Ding quasi eingetütet und dann verpasst es. Und dann, dass du im nächsten Jahr wieder so nah dran bist, ist ja lange nicht gesetzt.
Von daher, glaube ich, schon, dass da eine... Das sind ja nicht nur diese 3 Wochen Rennen, wo alles passen muss, sondern das ist ja auch diese Entbehrungen im Training, wenn du da irgendwie im, keine Ahnung, November, Dezember, Januar schon anfängst mit Höhentrainingslagern und pipapo, da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter als diese 3 Wochen letztlich Anstrengung quer durch Frankreich.
Ja, da fand ich damals, ich glaube, Wiggins war das, der nach seiner Tour gesagt hat, so, hey, jetzt habe ich es einmal geschafft, ich habe es aus allen gezeigt, und jetzt leckt mich alle am Arsch, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich wieder ein ganzes Jahr lang hier zu kasteien und zu quälen und die ganzen Einschränkungen, die du dafür in Kauf nehmen musst, oder quasi jeden Adventskeks irgendwie auf die Waage legen musst, dass du ja nicht in Gewichtsprobleme kommst, da hat er keinen Bock mehr drauf und jetzt mache ich halt was anderes.
Und wenn du ihn heute siehst, wenn er seinen Wiggins-Alert bei Eurosport hat, dann glaubst du ihm das auch, weil ich glaube, wenn der heute in den Supermarkt geht und sagt, ja, ich habe vor 8 Jahren die Tour de France gewonnen, dann gucken ihn auch alle und sagen, ja, komm, erzähl weiter.
Ja gut, du hast ja gesehen, wo der herkam damals, der war ja zwar immer gut, aber nicht auf Toursiegerniveau, der hat sich halt ein Jahr wahrscheinlich oder 2 Jahre komplett da drauf.
Und also wenn man da den Vorlauf anguckt, da ist er schon über mehrere Jahre kontinuierlich, arbeitet er sich daran. Also er hat sich dann schon, ich weiß nicht, 2008, 9, 10, da hat er auch immer schon, er ist glaube ich auch einmal Vierter geworden noch im Vorfeld und immer so in den Top 10 auch immer weiter nach vorne gearbeitet. Aber nachdem er es dann geschafft hat, hat er eben gesagt, so jetzt Feierabend und kein Bock mehr. Und ich fand, Richie Port klang jetzt fast auch so ein bisschen. Der ist, glaube ich, jetzt mit seiner gesamten Karriere auch absolut versöhnt und sagt, hier, ich habe da jetzt auf dem Podium gestanden, tipptopp. Wenn man sich Cadel Evans auch, der hat jahrelang an dem Grand Tour-Sieg rumgekaspert und dann hat er es 2011 geschafft. Und ja, also ich glaube, der hat da auch drei Kreuze gemacht. Und ich glaube auch, dass dann das Feuer so ein bisschen aus sein kann.
Richie Porte hat ja auch gesagt, dass er immer so das Ziel hatte, dass seine Eltern sich mal zu Hause ein Foto von ihm auf dem Tourpodium an die Wand hängen können. Und das hat er jetzt geschafft. Also ich glaube, da ist die Motivation oder der Anreiz jetzt auch nicht mehr.
Ja, ich glaube, der sieht halt selber, dass er wahrscheinlich nach allen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit nicht mehr gewinnen wird. Von daher, was soll er jetzt da das nochmal toppen, also um irgendwann Zweiter zu werden? Also das sehe ich nicht und ich glaube, das sieht er selber auch nicht.
Ja.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei der Zusammenfassung natürlich, aber auch bei den Wünschen für die nächste Tour.
Ja, Moment, jetzt muss ich nochmal kurz eingrätschen.
Haben wir was vergessen?
Ja, ich würde schon noch einen Satz zu Simon Geschke sagen, der mich schon sehr beeindruckt hat.
Natürlich,
weil flog immer relativ viel unterm Radar, war viel in Fluchtgruppen, hat einen Etappensieg nie geklappt, aber der enorm fleißig, hat sich echt stark präsentiert. Also der hat mich von allen, die sozusagen nicht so oft genannt werden, echt auch sehr beeindruckt.
Zweimal Top Ten.
Zwei Etappen auf echt schweren Etappen, viel in Fluchtgruppen unterwegs. Also da hat er schon, war sehr präsent einfach. Und da sieht man wieder, es steckt viel Arbeit drin, auch wenn es halt dann nicht immer in einem Etappensieg mündet. Und ich glaube, auch der wird, glaube ich, ein zufriedenes Fazit seiner Tour ziehen.
Hat auch natürlich super Werbung für sich gemacht. Also ich meine, man kannte ihn ja schon aus anderen Jahren als
diesen Attackierer. Ist ja auch Tour-Etappensieger, also hat er ja schon gewonnen. Ja.
Genau, hat ja schon mal geklappt 2015. Bei ihm muss man natürlich auch sehen, sein Team löst sich ja jetzt zum Jahresende auf. Und meines Wissens nach hat er noch keinen neuen Vertrag unterschrieben, beziehungsweise es gibt noch nichts Offizielles, wo er hingeht. Und das ist natürlich dann auch, wenn du mit so einer Tour, er ist jetzt auch schon nicht mehr der Allerjüngste. Wenn du da nochmal irgendwo zeigst, hey, ich bin auf jeden Fall für gute Attacken und für vielleicht auch mal einen Etappensieg bei einer Grand Tour gut, ist natürlich eine super Visitenkarte, die er da einmal mehr abgegeben hat. Er ist ja auch schon seit, ich glaube, 12 Jahren Profi mittlerweile.
Also von unserer Seite sind alle Daumen gedrückt, dass er auch in den nächsten Jahren ein feines Team findet.
Ja.
Und ja, vielleicht ja jetzt auch nochmal bei der Weltmeisterschaft ist er ja wahrscheinlich auch dabei. Und
ja,
also schauen wir mal, dass er diese Saison vielleicht auch noch die ein oder andere weitere Visitenkarte abgeben kann. Was wünschen wir uns für die nächste Tour? Nach den Erfahrungen dieses Jahres. Ein ähnlich spannendes Rennen natürlich.
Ja, toll. Also. Ich muss ja sagen, es wird ja immer viel im Vorfeld über die Strecken debattiert und nach dem Motto, wem kommt sie jetzt entgegen, für wen ist es nichts, wer fährt lieber den Giro, wer fährt lieber die Vuelta. Ich finde, das haben sie jetzt schon, was die Strecken und Etappen angeht, schon relativ gut hingekriegt. Ob es wieder so viele Bergankünfte und so wenig Sprintetappen sein müssen, kann man mal dahingestellt sehen. Aber ich fand so heute oder dieses Jahr den Mix, fand ich echt richtig, richtig gut eigentlich. Also manchmal.
Also es war natürlich sehr, sehr spannend choreografiert, dass die ersten, also dass es so eine kontinuierliche Steigerung der Herausforderung war und dass durch die Strecke und die Streckenwahl, dass wir zum Beispiel gar keine Bergankunft in den Pyrenäen hatten. Also dass die Abstände auch noch nicht so groß waren, dass im weiteren Verlauf eben der Tour relativ lang, relativ viele eng beieinander waren. Für die Streckenmacher war es natürlich jetzt, also dass es zu so einem Herzschlagfinale kommt, war natürlich also der absolute Wahnsinn. Das ist natürlich immer gut, wenn es am Ende nochmal so ganz, ganz spannend werden kann und nicht eigentlich, wie du Brunki auch eben gesagt hast, letzte Zeitfahren gilt eigentlich nur nochmal so zur Bestätigung dessen. Also wenn es da wirklich noch um was geht, das ist natürlich super. Wenn sie das nochmal hinkriegen, das wäre ein Wunsch für die nächste Tour, also eine Streckenführung, die das ermöglicht.
Ja, natürlich wünscht man sich halt auch immer noch so sie sind ja auch sehr kreativ, was neue Pässe, neue Bergankünfte angeht. Ich meine, da sind sie auch von dem Galibier, Ventoux, Alpe d'Huez so ein bisschen weggekommen jetzt in den letzten Jahren, dass sie sagen, okay, das sind die ganz klassischen Etappen, die quasi so wie alle Jahre wieder stattfinden sollen. Das jetzt dann hier den Col de la Loz, wo es dann echt mördersteil am Ende hochging, war es doch, oder? Mit den 20% irgendwas. Ich meine, da sind sie ja schon immer auf der Suche nach neuen Anstiegen, die halt noch nicht jeder kennt, wo dann auch mal die Hoffnung besteht auf unerwartete Rennsituationen, wo man sagt, hey, das ist jetzt am Ende so steil, dass dann wirklich die Kapitäne nur noch zusammen sind und es geht halt nicht, okay, den Berg kennen sie alle in- und auswendig, sie wissen genau, bis zu welchem Punkt sie mit welchen Wattzahlen fahren müssen, damit alles andere hinten fliegen geht sozusagen. Also das fand ich schon so sehr man natürlich dann auch so eine Alpe d'Huez Bergankunft sich einfach wünscht, was ja einfach von der Stimmung her überragend ist. Aber ich glaube, für den Rennverlauf sind diese kleineren, unbekannteren Passstraßen einfach spannender.
Ich hätte tatsächlich zwei Wünsche so an die nächste Tour. Die eine wäre tatsächlich so ein bisschen mehr wieder diese legendären Pässe, die man in diesem Jahr, also in den Alpen, war ja nur der Col de la Madeleine, was man so kannte.
Der Grand Colombier fand ich auch sehr beeindruckend. Also diese Helikopterbilder von diesen Schlängel-Dingsbums, also das siehst du dann nicht, geil, da muss ich auch nochmal rauffahren.
Aber der ist ja jetzt auch nicht so, dass man den irgendwie jedes Jahr in der Tour hat, sondern ich glaube 2012 wurde oder 2016 das letzte Mal überfahren. Also der ist ja auch nur alle 4-5 Jahre mal drin. Aber ich finde so entweder ein Galibier oder ein Col du Glandon, ein Alpe d'Huez, ein Mont Ventoux, die gehören irgendwie, also einer davon irgendwie wenigstens in jede Tour.
Da bin ich bei Brunki. Also ich finde, wenn man neue Wege geht, kann das Rennen auch sehr beleben und man kann ja auf dem Weg dahin vielleicht auch über die mythischen Pässe quasi
fahren. Ja, wobei man dann das Problem hat, wenn du sozusagen mit Galibier fährst und dann hinten raus irgendwas anderes machst, da passiert halt dann nichts. Die fahren dann schön gemütlich ineinander über, weil in den seltensten Fällen geht halt dann wirklich nutzt jemand dann Galibier für irgendeine Attacke oder sowas, sondern das sparen die sich immer alles für den Schluss auf und dann ist das so ein bisschen ein Postkartending, wenn du sagst,
okay, Andi Schleck 2011 am Issoire angegriffen und dann Galibier zu gewinnen. Und
Galibier, das war mein All-Time-Highlight.
Aber ich muss noch meinen zweiten
Und, da, und dein ja? zweiter Tipp,
mein,
genau?
Mein zweiter oder Wunsch
der zweite Wunsch?
Wäre mehr Sprint, mehr wieder reine Sprintetappen als in diesem Jahr, denn wir werden ja höchstwahrscheinlich nächstes Jahr dann das Tourdebüt von Pascal Ackermann sehen. Und dem würde ich ja auch zutrauen, mal wieder so die Historie oder die Tradition der deutschen Sprintsiege so ein bisschen aufzubeleben. Weil momentan haben wir ja keinen so richtigen Top-Sprinter außerhalb Pascal Ackermann, der da wirklich um Etappensiege mitkämpfen kann. Und wenn er dann nächstes Jahr, Bora hat ja schon gesagt, nächstes Jahr soll er sein Tourdebüt geben. Und dem traue ich allemal zu, dass er da eine Etappe gewinnt.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich als Zuschauer, als Fan nicht unbedingt diese reinen Sprint-Etappen, die sind natürlich schon, also ich weiß nicht, als ich angefangen habe, Tour de France zu gucken, sagen wir es so, da bestand die Tour de France daran, dass es einen Prolog gab und dann 8 bis 10 Flachetappen und dann ging es in die Berge. Und die Zeiten, die brauche ich ehrlich gesagt nicht zurück. Also,
aber ich finde es okay, wenn du halt, keine Ahnung, du hast, weiß ja noch nicht, wie die Strecke nächstes Jahr aussehen wird, aber du hast irgendwie ein Auftaktzeitfahren meinetwegen, dann hast du vielleicht 2 Flachetappen und dann kommt aber schon irgendwie eine Ankunft, wo die Favoriten sich auf jeden Fall schon mal zeigen müssen. Noch nicht irgendwie jetzt die Tour gewinnen können, aber wo sie auf jeden Fall vorne, so wie dieses Jahr aus, hier Merlet, die 4. Etappe. Das war jetzt noch nicht kriegsentscheidend, aber man hat dort schon so ein bisschen gesehen, wer kann und wer kann nicht.
Ja, das finde ich auch gut.
Ja, das stimmt.
Also und dann hast du wieder eine Sprint-Etappe, dann hast du vielleicht eine Zeitfahren, dann hast du wieder eine Ausreißer-Etappe, dann wieder eine Sprint-Etappe, dass sich das immer so, dass jeden Tag ein anderer Typ von Fahrer seine Chance hat.
Ja, man weiß ja selber, bei den Sprint-Etappen da brauchst du eigentlich vor den letzten 10 Kilometer eigentlich nicht einzuschalten, wenn sich jetzt nicht die französische Landschaft und Schlösser und Burgen und regionale Köstlichkeiten interessieren. weil du weißt, okay, da fährt halt relativ nah am Start eine Gruppe weg, die kriegt dann ihre 5, 6, 7 Minuten Vorsprung, sammelt halt zwischendrin alles ein, fröselt dann auf und 10 Kilometer oder 5 Kilometer vom Schluss wird halt dann alles eingesammelt und dann geht es halt auf den Zielsprint zu. Das war früher, glaube ich, schon echt teilweise tröge, einfach weil es so vorhersehbar war. Und da sind sie, glaube ich, schon dran, da ein bisschen, einfach noch ein bisschen abwechslungsreicher zu machen.
Also ich finde, die Sprintetappen müssen nicht 230 Kilometer lang sein und keine einzige Bergwertung haben. Das ist dann wirklich
langweilig. Ich meine, das waren ja früher die klassischen Überführungsetappen, wenn sie halt irgendwie von den Alpen in die Pyrenäen mussten, dann halt nicht über das Zentralmassiv gefahren sind, sondern halt irgendwie unten an der Küste lang. Ja.
Und wir hatten ja dieses Jahr doch eigentlich so, auch auf den Etappen, wo man so dachte, naja, Sprint oder doch Ausreißer, war es ja doch meistens so, dass es einen Massensprint gab. Also obwohl die Etappen teilweise anspruchsvoll waren, kam dann am Ende doch irgendwie ein größeres Feld zum Ziel.
Kopfsteinpflaster? Fehlt euch das oder wünscht ihr euch das oder kein Bedarf?
Hat so bei den letzten beiden Malen, glaube ich, nicht so viel ausgemacht. Also ich denke immer so an 2014, da hat es natürlich auch geregnet. Das war natürlich
besondere Bedingungen.
Contador hat damals gesagt, das war wie Krieg. Wobei ich mich frage, ob Contador weiß, wie sich Krieg anfühlt. Aber da war auf jeden Fall Spektakel. Aber die, ich glaube, 2015 und 2018 ist ja eigentlich nicht wirklich was passiert.
War nicht das eine Jahr, wo der Froome ausgestiegen ist oder sich auf dem Kopfstandpflaster gelegt hat?
Ja, das war noch das war 2014, aber noch vor dem Pflaster.
2014.
Der braucht nicht mal das Kopfstandpflaster, um sich zu legen.
Ja.
Nee, ich bin bei Kopfstandpflaster bin ich auch so modellskeptisch. Also ich bin irgendwie der Meinung, dass ja, ein Tour de France-Sieger muss irgendwie in allen Bereichen sich irgendwie behaupten können, aber ich finde Kopfstandpflaster ist so unvorhersehbar, dass es da echt zu Sachen kommen kann, die meiner Meinung nach so das sportliche Ergebnis so ein bisschen beeinflussen, wenn du das Pech hast, dass irgendwie so ein Kopfstandpflaster-Etappe vor dir einer sich legt, dann gehen die voll den Gas und dann hast du mal ratzfatz irgendwie 2-3 Minuten verloren, die halt echt am Ende entscheidend sein können. Mhm. Oder auch mit Regen oder sowas, das finde ich dann, da finde ich es dann für ein Mehrtagesrennen oder so eine Tour, finde ich es einfach schwierig.
Wie ist, wenn man das umdreht, wenn man das Kopfsteinpflaster nicht als quasi Herausforderung in der ersten Woche, wo man keine Zeit verlieren darf, macht, sondern wenn man es umdreht und sagt, man hat halt, sagen wir mal, eine Bergabfolge schon hinter sich. Man war zum Beispiel schon in den Alpen, das Peloton hat sich so ein bisschen sortiert schon und dann fährt man dahin.
Und finde ich noch schlimmer. Also okay. Ich meine, wenn dann sozusagen der Gesamtführende irgendwie ausgebremst wird. Also ich finde, dafür ist einfach so dieses Kopfsteinpflaster echt zu unberechenbar, dass da echt nicht auf dich selber ankommt, sondern echt auf sehr, sehr viel Glück dabei ist, dass du keinen Defekt hast, dass vor dir sich keiner legt, dass sich keiner abbaut, der nicht fahren kann. Also das wären Bilder, die ich nicht sehen wollte, wenn beispielsweise irgendwie ein Führender in Gelb von seinem Nebenmann abgeräumt wird, sich das Schlüsselbein bricht und aussteigen muss. Also das finde ich, wenn der mit 5 Minuten aus den Alpen kommt als strahlender Sieger, das finde ich halt extrem bitter und das gehört zu den Sachen, die ich nicht sehen will. Ich werfe dann nochmal Mannschaftszeitfahren ein.
Oh, das fand ich immer ganz, boah, ich weiß auch nicht.
Wenn es das dieses Jahr gegeben hätte, hätte Pogacar garantiert die Tour nicht gewonnen.
Das stimmt natürlich, aber na, ich weiß nicht.
Ich glaube beim Kopfsteinpflaster, sogar wenn du das in der zweiten oder dritten Woche machst, ist es nicht mehr so nervös, weil die meisten Fahrer schon ihre Stunde oder 2 Stunden Rückstand im Gesamtklassement haben und dann nicht mehr unbedingt da jetzt als Erste reinhacken müssen. Weil es noch irgendwie, ich könnte ja heute das Gelbe übernehmen, wenn es irgendwie gut für mich läuft. Und auf der anderen Seite wird es natürlich logistisch schwer, wenn du von den Alpen dann erstmal nach Norden fährst.
Klar.
Und irgendwie da in der Nähe von Roubaix ein paar Segmente da mitzunehmen und dann runter in die Pyrenäen musst.
Du könntest höchstens Alpen, Pyrenäen und dann sozusagen vor Paris noch aufs Kopfsteinpflaster. Aber ich glaube.
Ja, gut, das wäre natürlich ganz hart.
Dann Abschlusszeitfahren im Kopfsteinpflaster.
Also, das wäre.
Du könntest natürlich ein Einzelzeitfahren machen, was von, keine Ahnung, Wald von Arenberg bis nach Roubaix führt und mit dem Zeitfahrrad die
Kopfsteinpflaster. Mit dem Zeitfahrrad auf dem Kopfsteinpflaster, das wäre auf jeden Fall auch eine
spannende. Das wird zumindest mal den Faktor eliminieren, dass du von anderen abgeräumt wirst. Wenn du da Zeit verlierst oder einen Defekt hast, ist es deine eigene Schuld.
Aber ich glaube, das ist schon echt unschön. Wir können es ja mal vorschlagen, den Tour de France, aber ich bin mir noch nicht so sicher, was wir davon halten werden.
Prinzipiell mag ich auch diesen Trend nicht, dass so also das Einzelzeitfahren nicht mehr so extrem lang sind, finde ich gut, aber das irgendwie, dann wird halt 20 Kilometer gemacht und dann machen wir noch einen Berg rein, damit auch ja kein reiner Zeitfahrspezialist gewinnt. Also ich finde so ein Toni Martin tut mir eigentlich so ein bisschen leid, weil der über all die Jahre immer weniger Chancen bekommen hat, wirklich so auf seinem Terrain zu glänzen, sondern jedes Zeitfahren wird dann irgendwie noch ein Berg eingebaut, damit Roman Bardet bloß nicht 3 Minuten verliert.
Aber dann machen wir doch einfach ein eher kurzes Zeitfahren, Topf eben, und dann ein zweites Zeitfahren, was ein Bergzeitfahren ist oder irgendwie sowas.
Genau, also so Bergzeitfahren finde ich eigentlich immer sehr, sehr reizvoll, weil es dann wirklich unabhängig vom Team muss halt jeder sozusagen die Hosen runterlassen und zeigen, wer kann jetzt hier wie schnell rauffahren. Das ist so die für mich die ehrlichste Variante von der Bergetappe.
Ja, und es muss ja weder das flache Zeitfahren noch das Bergzeitfahren müssen jetzt ultra lang sein, damit die Abstände dann halt nicht mega groß werden, aber für ein bisschen Spannung würde es ja auf jeden Fall sorgen.
Auf jeden Fall.
Hat man ja jetzt dieses Jahr auch eindrucksvoll gesehen. Tja, also wir haben auf jeden Fall Pläne. Sollte die ASO bei uns anrufen, werden wir unsere Ideen auch gerne mit ihr teilen.
Ja, man könnte jetzt noch schauen, wer von den deutschen Fahrern wird jetzt in den nächsten Jahren von wem, oder jetzt nicht nur die Deutschen, aber von wem wird man noch viel sehen, jetzt jenseits von den Etappensiegern?
Wie meinst du das? Also im Gesamtklassement? Oder?
Ja, im Gesamtklassement auch wer sonst so. Wie gesagt, wir hatten ja schon von Pascal Ackermann, der da sicherlich noch seine Chancen kriegen wird. Da glaube ich,
wird jetzt erstmal 10-mal in Folge die Tour gewinnen.
Mindestens.
Also ich glaube, dass Schachmann mit gebrochenem Schlüsselbein, der jetzt dieses Mal schon sehr, sehr stark gefahren ist. Und
der vorne ging auch so ein bisschen fast runter, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl.
Also ich glaube, dass der auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch auf sich aufmerksam machen wird, auch bei der Tour, auch auf dem höchsten Niveau. Also weiterhin hat er dieses Jahr ja eben unter schweren Voraussetzungen oder nicht perfekten Voraussetzungen hat das ja schon geklappt.
Also ich denke, der wird sich seinen Etappensieg schon noch holen in den nächsten Jahren. Also das würde mich wundern, wenn nicht.
Ja, ich glaube auch, dass Buchmann definitiv zurückkommen wird. Ich glaube, der hat jetzt in diesem Jahr auch nochmal, ich meine, das muss man dann auch unter dem Aspekt Lehrjahre irgendwie verbuchen. Ich glaube, das bringt einen dann in der Entwicklung einfach auch nochmal weiter, wenn man sieht, okay, das kann halt auch mal völlige Krütze enden. Und ich glaube, das hilft ihm auch, weil dann die Erwartung jetzt, der wurde ja quasi schon aufs Podium geschrieben, die Erwartungen einfach nochmal dämpft. Und ich glaube, damit kann er, und ich glaube, das ist insgesamt besser, damit umzugehen, wenn du sagst, okay, und alle haben nochmal gesehen, okay, es kommt keiner aus dem Nichts und gewinnt das Ding, sondern dass da echt viel zusammenkommen muss. Und das ist halt nichts Zwangsläufiges, was einfach folgerichtig passiert, sondern das ist echt so ein Glücksspiel letzten Endes auch.
Ja, der war ja gut drauf bei der Dauphiné. Also ich meine, er würde jetzt nicht seine ganze Vorbereitung in Frage stellen. Die hat ja an sich gepasst.
Spannend finde ich aber die Frage, ob er jetzt dieses Jahr für sich entscheidet, okay, ich kuriere mich jetzt aus, ich erhole mich und dann greife ich nochmal an. Dann würde ich wahrscheinlich eher auf die Vuelta gehen, weil da noch ein bisschen mehr Zeit ist. Oder ob er sagt, die Vuelta ist dieses Jahr extrem spät durch Corona und das zerschießt dann schon wieder die Vorbereitung für 2021. Ich hake das Corona-Jahr ab, fahre jetzt halt noch vielleicht ein paar Eintagesrennen oder sowas und dann gilt die Vorbereitung schon fürs nächste Jahr. Da bin ich gespannt, was da sein wird.
Ja, Vuelta geht ja in 4 Wochen los knapp, Giro in 2 Wochen.
Ich finde die Taktung schon ganz geil, muss ich sagen. Also,
ja, also sonst ist immer so, nach der Tour fehlt man immer so ein Loch und dann ist man so 2 Wochen gefühlt gar nichts und jetzt ist irgendwie so, diese Woche ist jetzt WM und nächste Woche ist dann schon Giro und der Giro ist sowieso persönlich so mein Lieblingsrennen, sowohl landschaftlich als auch von der Rennentwicklung her, weil da ist irgendwie, da kann am letzten Tag immer noch mal, wie bei der Tour jetzt, alles passieren. Also den Giro, wenn ich mich festlegen müsste, ist meine Lieblings-Grand-Tour.
Ja, also das Lustige ist, normalerweise muss man der eigenen Familie dann ja erklären, okay, das ist jetzt halt 3 Wochen und da bin ich jetzt halt fokussiert, aber danach, das will ich auch gerne gucken, aber danach ist erstmal Ruhe. Und jetzt kann man halt sagen, ja Schatz, die Tour ist vorbei, ich muss jetzt Gio gucken. Ja, also.
Das genervt, und wo fahren sie jetzt wieder lang, kommt.
Wer hat denn jetzt das gelbe Trikot beim Giro?
Hä? Wieso denn Sizilien? Ich dachte Tour de France.
Ja. Waren aber wir werden erst im Ziel.
Wir werden auf jeden Fall noch einige Momente in diesem Jahr haben und also ich freue mich drauf, muss ich sagen, wie es weitergeht.
Wenn der Giro einhält, was die Tour jetzt sozusagen angekündigt hat, glaube ich auch, dass das ein mega spannendes Rennen wird.
Ja. Ja, und vielleicht läuft ja dieses Ding der versöhnlichen Karriere, des versöhnlichen Karriereausklangs, so wie es jetzt für Richie Porte auch so ein bisschen schon war, wobei ich jetzt ihm auch nicht unterstellen will, dass er deswegen sofort seine Karriere jetzt beendet, aber er wird ja wahrscheinlich das letzte Mal Kapitän bei einer großen Rundfahrt gewesen sein. Vielleicht wird das ja jetzt fortgesetzt, auch mit Vincenzo Nibali beim Giro, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr cool fände, weil ich dem auch nochmal so ein richtig großes Ding halt gönnen würde.
Ah, der hat ja schon 2-mal gewonnen in Giro, also von daher. Ich glaube, der kann auch damit leben, wenn er nochmal Dritter wird und Zweiter.
Aber eben auf dem Niveau finde ich, also wenn er da wirklich nochmal der Protagonist von einer großen Rundfahrt wäre, das fände ich auf jeden Fall sehr cool.
Ich glaube, Nibali werden wir beim Giro vorne erleben. Also das würde mich wundern, wenn der nur um Etappensiege und Bergtrikot fährt. Also der wird schon sein Wort, spätestens in den Abfahrten, oder sein Wort sprechen.
Ja, dann freue ich mich auf den nächsten Podcast, bei dem es um das Thema Profisport geht. Vielen Dank an euch. Und wir sagen Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hierhin mit uns ausgehalten haben. Wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast, dann schreibt uns gerne an podcast@roadbike.de. Ihr könnt uns auf den Social Networks, in Social Media, Facebook, Instagram, könnt ihr uns folgen, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Und natürlich gibt es auch alle 4 Wochen von uns ein Printmagazin, was ihr am Kiosk erwerben könnt oder am besten direkt als Abo abschließen. Und ja, bleibt uns treu, bleibt gesund und viel Spaß uns allen im weiteren Saisonverlauf.
Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.